Okay, mal gucken, wo wir waren. Also waren Apostelgeschichte, warte mal, 21, Vers 16, glaube ich. Paulus ist jetzt endlich in Jerusalem. Nach 20 Jahren ist sein Wunsch erfüllt und er darf zu den Juden in Jerusalem reden. So. Aber nicht gerade ohne Gefahren. Ne? Aber lesen wir mal. 21, Vers 17. Und als wir in Jerusalem ankamen, angekommen waren, nahmen uns die Brüder mit Freuden auf. Und am folgenden Tag aber ging Paulus mit uns zu Jakobus und den Ältesten und fand sich ein. Das hatten wir schon letzte Woche. Okay. Vers 27, da geht's weiter. Als aber die 7 Tage zu Ende gingen, da brachten die Juden aus der Provinz Asia, die ihn im Tempel sahen, die ganze Volksmenge in Aufruhr. Das sind die Juden aus Asien, die immer Stress gemacht haben, die ihn schon vermöbelt haben und gesteinigt und so, ne? So ein Aufruhr, und die sind ja überall gefolgt und haben Aufruhr gemacht. So. Aber jedenfalls legten die Hand an ihn und sie schrien: Ihr israelitischen Männer, kommt zur Hilfe! Das ist der Mensch, der überall jedermann lehrt gegen das Volk und das Gesetz und diese Städte. Dazu hat er auch noch Griechen in den Tempel geführt und diese heilige Stätte entweiht. Sie hat nämlich vorher in der Stadt der Epheser Trophimus mit ihm gesehen und meinten, Paulus habe ihn in den Tempel geführt. Weißt du, haben sie bei Jesus gemacht, das machen sie auch bei uns. Ne? So, wenn sie nichts finden, dann erfinden sie halt was und stellen falsche Zeugen auf. Und die kommen hier und sehen halt diesen Trophimus. Und damals war es halt so, du durftest nur als Jude in den Tempel rein. Ne? Die Heiden mussten im Vorhof bleiben, so, aber in den Tempel niemals. Da gab es Todesstrafe. Wurde ein Heide da erwischt, der sich da eingeschlichen hat, so wurde er umgebracht. Ne? Aber Gott hat zu Petrus schon gesagt, so, da ist überhaupt nichts unrein, was du unrein nennst. Das ist meine Schöpfung, ich liebe jeden Menschen. Ne? So, und ich möchte, dass ihr die ganze Welt mit der Botschaft beschenkt. So, dass ich ein Vater bin, der seine Kinder liebt und der nicht möchte, dass nur einer verloren geht. So, dass ich der Vater bin, der seinen einzigsten Sohn gesandt hat, damit er stirbt, damit du Mensch leben kannst. Ne? So, ein Gott mit einem Riesenherzen, ein Gott nicht nur als Schöpfer und als Herrscher und als jemand, den man anbetet, sondern Gott hat gesagt, so, ich möchte, dass ihr mich in der Welt verkündet als Vater. Als ein Schöpfer, der liebt und der eine persönliche Beziehung will. So. Aber das hier sind die Verfechter von dem. So. Weil das hier ist halt Gesetzlichkeit und Religion. Ne? So. Es geht nicht darum, persönlich Beziehungen mit Gott zu haben. Da ging es nie drum bei Religionen. Auch nicht bei uns Christen. So. Sondern es geht darum, Gesetze und Rituale zu halten. Und wer dagegen verstößt, so, der wird als Feind gesehen. Ne? So. Und die kommen hier und die sehen den und sagen, der war mit dem Tempel. Und die ganze Stadt ist in Aufruhr und in Bewegung. So, ne? Und wir müssen aufpassen, so, weil bei uns das genauso, mir ist es schon echt oft passiert. Ne? So, dass ich halt in meinem Herzen jemanden richte. Ne? Überhaupt nicht weiß, so, ob das jetzt stimmt oder nicht. Ich nehme es einfach an. Ne? Zum Beispiel so, keine Ahnung, so eine Zusammenarbeit mit Kurt damals zum Beispiel. So, ich meine, er guckt immer mal grimmig, das bedeutet, dass er denkt. Ne? Und er sagt halt nicht nett guten Tag, ne? Mit einem Lächeln, sondern sagt halt nur Hallo. Ne? Und damals in meiner noch zarten Sanftheit, so war ich total verletzt, und dachte, was ist denn los? Oh, bestimmt, weil ich die Ecke da nicht geputzt habe oder das nicht gemacht habe, bist du bestimmt sauer auf mich. Ne? Keine Ahnung, Und dann fresse ich es in mich rein und dann kam ich abends dann zu dort und habe gesagt, oh Mann, echt so, wie kann man denn den ganzen Tag nur sauer sein auf mich, nur weil ich da die Ecke nicht geputzt habe? Ne? So, und Dorot, ah komm, morgen gehst du hin und redest mit ihm. Ne? So habe ich natürlich nicht gemacht am Anfang. So ein Vodemosaurus, der war immer noch so, kriegsgrämig. So ein, ne? Und ich war nett, so ein, da kam Gedanke und nichts. So ein, ich so ein, Mann, der hasst mich. So ein, und der, den, ich bin einfach nur nervig hier. So ein, und so ein, ich mache keinen guten Job hier. Ne? So ein, und wir konnten halt nicht in Einheit sein dann. So, weil ich nur mit mir beschäftigt war und sauer und bitter wurde, immer mehr. Ne? Das Komische war, dass Gott genauso bitter wurde auf mich. Weil er dachte, Mann, warum ist der immer so komisch? Ne? So ein, ich komme rein, sage guten Tag, so und keine Ahnung, so ein, der redet nicht mehr mit mir, geht mir andauernd aus dem Weg. Ne? So ein, weißt du, keine Ahnung. So ein, und im Endeffekt so ein, konnte ich mich überwinden, bin zu ihm hin und habe gesagt, so, hey, ist alles in Ordnung? So, irgendwie kommt es mir so vor in den letzten Tagen, dass ich irgendwas gemacht habe oder irgendwas so zwischen uns ist. Also, nee, wieso? So, ist bei dir alles in Ordnung, weil du bist komisch? Und ich so, naja, tut mir leid, ich habe letztens nicht ordentlich sauber gemacht. Also, wieso? Ich bin total begeistert. So, du bist der, der hier am saubersten in Ordnung macht. So, das ist jetzt ein blödes Beispiel, ich weiß. Und auch nicht interessant, aber es soll auch nicht lebensveränderndes Beispiel sein, sondern was dahinter steht, ist lebensverändernd. So, wir Menschen sind so, dass wir uns immer nur um uns selber drehen. Ne? So, wir nehmen alles sofort persönlich, ob wir wollen oder nicht. Ne? Und alle Menschen, die uns begegnen, so, von denen wollen wir sofort eine Resonanz haben, eine gute. Ne? So, wenn die Resonanz nicht kommt, die wir uns erwünschen, so, dann sind wir sofort angegriffen und verletzt. Ne? Und das ist halt das, was Gott in seinen Kindern rausmeißelt. Tag für Tag. Ne? So, irgendwie so ein Bewusstsein, das von sich selber wegguckt, was dann irgendwann sagt, ach, ist mir total egal, ob mich die Leute hier hassen, so, ich will sie lieben. Ne? So, ist mir egal, ob ich jetzt zu kurz komme und Kind Danke kriege oder sonst was. So, ich möchte einfach dem alles geben, was ich habe. So, der braucht gerade Hilfe. Ne? Oder die braucht Gebet. So, eigentlich bräuchte ich Gebet. Ne? Mir geht es oft so, dass ich in einer Gemeinde bin. So, wir machen Beten für alle möglichen Leute und eigentlich denke ich gerade so, Herr, ich bräuchte jetzt mal einen Gottesdienst oder ich bräuchte jetzt mal eine Hand, die einfach jemand, der auf mich kommt und sagt, hey, so ein, kann ich für dich beten? Ne? So ein, aber, oder jemand, der Gott fragt, so ein, einfach mal bereit ist, mir ein Vers zu geben zur Erbauung. Ne? So ein, aber weißt du, das ist das Schöne an Gott, so ein, weißt du, Jesus hat uns gelehrt, so ein, sich tiefer zu beugen, so ein, als alle anderen, so ein, und Füße zu waschen. Ja. So, Petrus, total geschockt. Das kannst du nicht tun, ja. So, ne? Das geht nicht. So, ne? Bis er dann kapiert hat, so, dass es im Reich Gottes nicht darum geht, so, wie man selber dasteht. Ne? Ob man selber groß ist, ob man geachtet wird oder erhoben. Ne? So, weißt du, und pass auf, wenn du richtest, so in deinem Herzen, ah, oh, die hängt nur mit diesem Kerl da ab und der ist nicht Christ, so ein, da läuft doch bestimmt was. Ne? So, die ist doch bestimmt bald schwanger und fällt ab. Oder die kommt nicht mehr in die Gemeinde und so und zum Gottesdienst, so, die ist bestimmt abgefallen oder sonst irgendwas. Ne? So ein, oder die Gemeinde schrumpft immer mehr, so ein, keine Ahnung, so der Heilige Geist ist raus. Oder ach, der Pastor, der guckt immer grimmig, so ein, ne? Oder traurig, oder lacht nicht die ganze Zeit, so wie ein Clown, so ein, der ist nur in Sünde. Ne? So ein, der hat überhaupt keine Beziehung mit Jesus gerade. Dem geht es geistlich echt schlecht. Für den müssen wir beten. So ein, ne? So ein, diese Gedanken kommen super schnell. Ne? So ein, und ich weiß, so ein, ich weiß, dass ich die Gedanken oft habe. So ein, weißt du, aber das Krasse ist so, dass wirklich in 99% aller Fälle nicht so ist. Nora, du gehst spielen oder bist ruhig? So, lese noch weiter. Da kam die ganze Stadt in Bewegung und es entstand ein Volksauflauf. Und sie ergriffen den Paulus und schleppten ihn zum Tempel hinaus und sogleich wurden die Türen verschlossen. Als sie ihn aber zu töten suchten, da kam die Meldung hinauf zu dem Befehlshaber der Schar, dass ganz Jerusalem in Aufruhr sei. Der nahm sogleich Soldaten und Hauptleute mit sich und eilte zu ihnen hinab. Damals waren die Römer ziemlich weit oben auf einer Burg, eine Festung, konnten alles überschauen. So, also schnappte sich seine Leute und runter geht's. So, Da nahmen sogleich die Soldaten eilte hinab, und als sie aber den Befehlshaber und die Soldaten sahen, da hörten sie auf, den Paulus zu schlagen. Also Paulus ist unschuldig da. Sein ganzes Herz brennt danach so, ich möchte einfach diesen Juden erzählen, Herr. Und die ganze Stadt hasst ihn, ist in Aufruhr, will unseren heiligen Tempel zerstören, den ganzen Gottesdienst versauen, bringt die Heiden da rein, verunreinigt uns alle und bringt uns in Sünde, und die dröschen auf ihn ein. Ne? Kostet manchmal was, Jesus nachzufolgen. Da kam der Befehlshaber herzu und verhaftete ihn, und er ließ ihn mit zwei Ketten fesseln und erkundigte sich, wer er denn sei und was er getan habe. In der Menge aber schrien die einen dies und die anderen das, also keiner wusste überhaupt so, worum es jetzt eigentlich geht. Ist egal, Hauptsache man kann sich mal auspowern. Und da er wegen des Tumultes nicht Gewisses erfahren konnte, befahl er, ihn in die Kaserne zu führen. Als er aber an die Stufen kam, da musste er von den Soldaten getragen werden, wegen der Gewalttätigkeit des Volksmenge. Also Paulus ist körperlich echt gerade nicht gut drauf. Ne? Denn die Masse des Volkes folgte nach und schrie, hinweg mit ihm, hinweg mit ihm. Also wie bei Jesus damals. Ne? Jesus kommt hin und will heilen und befreien und ein neues Leben geben. Ne? Und die Leute dröschen auf ihn ein und schreien ihn hinterher, weg mit ihm. Und wissen noch nicht warum. Ne? Und als Paulus in die Kaserne geführt worden sollte, da sprach er zu dem Befehlshaber, darf ich etwas zu dir sagen? Er aber sprach, hä, du verstehst Griechisch? Also bist du nicht der Ägypter, der vor diesen Tagen in Aufregte und die 4000 Meuchelmörder in der Wüste hinausführte? Ja, aber Paulus sprach, ja, ich bin ein jüdischer Mensch aus Tarsus, Bürger einer nicht unberühmten Stadt in Sizilien, und ich bitte dich, erlaube mir, zum Volk zu reden. Und als er ihm die Erlaubnis gab, stellte sich Paulus auf die Stufen und gab dem Volk ein Zeichen mit der Hand. Und als es ganz still geworden war, da redete er sie in hebräischer Sprache an und sagte, "20 Jahre Gebet, 20 Jahre immer wieder nach Jerusalem kommen wollen. 20 Jahre Dickkopf." Ne? Wir werden gleich noch lesen, Paulus erzählt jetzt sein Zeugnis. Seine Lebensgeschichte mit Gott und der persönlichen Beziehung zu Jesus. Ne? Und jetzt ist es endlich da. 20 Jahre gebetet und endlich hat er seinen Willen. Ne? Und wir werden sehen, dass es überhaupt keine Frucht bringt. Ne? Ist halt Sturkopf, ist halt Paulus, so der halt sagt, ich hab's im Herzen und ich will's tun. Aber es ist immer noch besser, als gar nichts zu tun. So glauben ist eine Tat, glauben ist einen Schritt zu tun, nach vorne. So glauben bedeutet, dass man es annimmt und dass man im Glauben dann auch was macht. Ich kenne Leute, die glauben alles, aber machen nichts. Also es ist ein toter Glaube. Ne? Und die sind doch studiert da drin, die haben den Glauben studiert. Und die können dir mehr erzählen, als ich sie könnte. Aber weißt du, da fehlen diese Glaubensschritte, die man braucht, um ein Mann oder eine Frau Gottes zu sein. So wie Abraham. Gott sagt zu ihm, geh. Abraham geht. Der weiß nicht wohin, aber er geht. Er tut den ersten Schritt und dann kommt Gott wieder, ne? Während er läuft. Und sagt, geh dorthin. Zweiter Schritt. Abraham gehorcht. Und geht dorthin. Ne? Und wir haben gesehen, Abraham hat viele Glaubensschritte machen müssen. Ne? Geh auf den Berg und opfere. Ne? Du kannst es mal beobachten bei allen Männern Gottes. Selbst bei denen, die nur ganz klein sind. Jonathan, ne? Der beste Freund Davids. Wo die neuen modernen Christen sagen, dass David und er waren ein Liebespaar. Ist mir egal, was die Neuen sagen. Aber Jonathan, ne, und sein Waffenträger. Jonathan kommt und sagt, hey, da oben auf dem Berg, da ist die Armee. Hey, komm, und wir machen die alleine alle, wenn Gott will. Ne? Und der Waffenträger, ist nur einmal erwähnt, ne? Aber ein absoluter Mann Gottes und ein Vorbild für mich. So ein, der Mensch, das ist eine ganze Armee. Und da kommt Jonathan an, ne? Und diese Waffenträger, so der Diener Jonathans, so ein Allerbild und noch jung. Und der guckt Jonathan an und sagt, okay. So ein, tut seinen ersten Schritt und folgt. Dann gehen die zwei los, das Herz puckert immer mehr, je näher sie kommen. Da ist dieser Berg, diese Leute, die da lachen mit all der modernen Rüstung und all den Wagen und den Pferden und diesen mächtigen, starken Männern in Rüstung, ne, mit den modernsten Waffen ausgestattet damals. So. Und die kommen immer näher und sehen, oh, die sind gar nicht so klein, die werden immer größer, die Männer. Ne, so, weißt du, und dann kommt der nächste Clownschritt. Ne. Die stehen davor und sagen, naja, wenn sie sagen, komm drauf, so, dann gehen wir rauf. Und dann wissen wir, Gott gibt's in unserer Hand. Wenn sie uns sehen und sie kommen runter, so, dann hauen wir schnell ab. Dann wissen wir, okay, Gott will sie nicht in unsere Hand geben. Zwei kleine Männchen, ne? So ein absolutes Vertrauen in Gott. Das ist nicht nur der Glaube und das Vertrauen, dass Gott ein mächtiger Gott ist und alles kann, ne? So ein, dass Gott wirklich sorgt und alles umsetzt, dass Gott wirklich einen Mann so stark machen kann wie tausend, so, wenn er das will. Ne? Das ist nicht nur das glaube ich, so, sondern dass das Leben in Gott. Die gehen einfach los und die stehen da und die sagen, na kommt hoch. Und was passiert? Die gehen hoch. Der nächste Schritt. Ne? Gott hat es wirklich so gemacht. Und Gott hat wirklich jetzt gesagt, so, naja, die haben wirklich hochgewunken. Also jetzt müssen wir tun, was wir gesagt haben. Also wird Gott sie uns in der Hand geben. Kannst du dir das vorstellen, dass ihr zwei Mädchen hier, ne, da hochklettert in den Berg so und wisst, da erwartet mich eine Armee schon und die gucken runter und sehen, wie ich hochkomme. Ne? Und was passiert? Die klettern und glauben. Und dann kommt der nächste Schritt und den macht Gott. Ne? So, die werden geschlagen in Blindheit oder was auch immer es war, weiß ich nicht mehr. So, und die zwei stechen einen nach den anderen ab. Ne? So, und haben einen Sieg. Suche einen Mann und eine Frau Gottes, die keine Glaubensschritte getan hat. Ne? Und meistens wussten die Leute nicht, wohin es geht. Und darum geht es auch nicht. Ne? Paulus steht jetzt hier so, und Gott hat nicht zu ihm gesagt, geh nach Jerusalem. Gott hat nicht gesagt, geh nach Jerusalem, so, weil ich da ein großes Volk habe. Weil ich dich benutzen will für die Juden. So. Und wir lesen es immer wieder, dass er dann später schreibt, so im Knast dann rum, so ein, wie dumm er war. Und dass er eigentlich das beste Werkzeug war zu der Zeit, so ein, dass Gott hätte auswählen können, um aus menschlicher Sicht die Juden zu erreichen mit dem Evangelium. So ein, er ist den perfekten Weg gelaufen. Er hat Religion gelebt. So, ne? Er hat seine Religion repräsentiert. Und zwar als ein perfektes Vorbild. Ne? Er ist losgezogen und hat die Christen verfolgt. Mit Eifer. So, und mit allem, was er aufbringen konnte. Mit ganzem Herzen. Ne? So, mit ganzer Leidenschaft. So, mit ganzer Überzeugung. So, und dann sagt er, naja, und jetzt halte ich alles für Dreck und für nichtig. Im Endeffekt zählt nur der nächste Schritt. Was will Gott jetzt? Und hier steht er nun und er redet und ist ziemlich überzeugt von sich, so einem Gott helfen zu können. Mal gucken. Kapitel 22, 1. Ihr Männer, Brüder, Väter, hört jetzt meine Verteidigung vor euch an. Als sie aber hörten, dass er in hebräischer Sprache zu ihnen redete, da wurden sie noch ruhiger und er sprach. Also ihr müsst es euch vorstellen, ne? Das sind Millionen Menschen. So, und er steht da und alle sind in Aufruhr und schreien und haben ihn gerade zusammengeschlagen, ne? Und er kann sich gar nicht mehr aufrecht halten, er muss von Soldaten getragen werden. So, wahrscheinlich so, sitzt er jetzt da oder wie auch immer oder wird noch gehalten von den Soldaten, aber jedenfalls redet er jetzt. So, und auf einmal so, macht er dieses Zeichen und die Masse wird ruhig. Ne? Und er hat Griechisch geredet. So, und jetzt packt er seine zweite Waffe raus, ne? Sein Talent, jetzt kommt sein Hebräisch. So, weil er weiß, ja, wenn ich in eigener Mundart rede, so, dann hören sie mir noch mehr zu. Das ist noch mächtiger und gewaltiger. Ne? Das kann Gott noch mehr benutzen. So, also, und wirst sehen, in seine Rede packt er alle Talente rein, die er hat. Es wird doch, es klappt doch, menschlich gesehen. Sie werden noch ruhiger und hören. Ne? Ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus in Sizilien, aber erzogen. Ja, Sizilien. Aber erzogen in dieser Stadt, zu den Füßen Gamaliels, ne, dieser mächtigste und klügste Mann damals. So ein, sein, war sein Lehrmeister. So ein, niemand wusste mehr über die Schrift als er. Unterwiesen in der gewissenhaften Einhaltung des Gesetzes der Väter. Und ich war ein Eiferer für Gott, wie ihr alle es heute seid. Ich verfolgte diesen Weg bis auf den Tod, indem ich Männer und Frauen band und ins Gefängnis überlieferte. Wie wir auch der Hohepriester und die Ältestenschaft Zeugnis gibt, von ihnen empfing ich sogar Briefe an die Brüder und zog nach Damaskus, um auch die, welche dort waren, gebunden nach Jerusalem zu führen, damit sie bestraft würden. Es geschah mir aber, als ich auf meine Reise in der Nähe von Damaskus kam, dass mich am Mittag plötzlich vom Himmel her ein helles Licht umstrahlte und ich fiel zu Boden, hörte eine Stimme, die zu mir sagt, Saul, Saul, Sohn, warum verfolgst du mich? Ich aber antwortete, ja, wer bist du, Herr? Und er sprach zu mir, ich bin Jesus, der Nazarener, den du verfolgst. Meine Begleiter aber, die sahen zwar das Licht und die wurden auch voll Furcht, aber die Stimme dessen, der mit mir geredet hatte, hörten sie nicht. Und ich sprach, ja, was soll ich tun, Herr? Der Herr sprach zu mir, steh auf, geh nach Damaskus. Dort wird man dir alles sagen, was dir zu tun bestimmt ist. Ne? Paulus macht einen Glaubensschritt, er steht auf und er geht den nächsten Schritt, ohne zu wissen, was passiert. Da ich aber wegen des Glanzes jenes Lichtes nicht sehen konnte, wurde ich von meinen Begleitern an der Hand geführt und kam nach Damaskus. Aber ein gewisser Ananias, ein gottesfürchtiger Mann nach dem Gesetz, der vor allen Juden, die dort wohnten, ein gutes Zeugnis hat, der kam zu mir, trat herzu und sprach zu mir, Bruder Saul, werde wiedersehend. Und zur selben Stunde konnte ich wieder sehen. Er sprach, ja, der Gott unserer Väter, der hat dich vorherbestimmt, seinen Willen zu erkennen und den Gerechten zu sehen und die Stimme aus seinem Mund zu hören. Denn du sollst bei allen Menschen ein Zeuge für ihn sein, von dem, was du gesehen und gehört hast. Und nun, was zögerst du? Steh auf und lass dich taufen und lass deine Sünden abwaschen, indem du den Namen des Herrn anrufst. Und es geschah mir aber, als ich nach Jerusalem zurückkehrt war und in den Tempel betete, dass ich in eine Verzückung geriet und ich sah, dass der zu mir sprach, eile und geh schnell aus Jerusalem fort, denn sie werden deine Zeugnis für mich nicht annehmen. Das war Gott. Hau ab aus Jerusalem und geh weg von den Juden. Ich habe dich vorherbestimmt und ich habe einen Plan für dich, aber nicht für Jerusalem. Dafür habe ich andere erwählt. Hau ab hier. Die werden dein Zeugnis nicht annehmen. 20 Jahre. Kannst du immer wieder lesen in allen Briefen. Ich kann dir helfen. Ne? So, ich kann das tun. So. Und ich sprach, Herr, sie wissen selbst, dass ich die, welche an dich glauben, ins Gefängnis werfen und in den Synagogen schliegen ließ. Und dass auch ich dabei stand, als das Blut deines Zeugen Stephanus vergossen wurde und seine Hinrichtung zustimmte und die Kleider derer verwahrte, die ihn töteten. Und er sprach zu mir, geh hin, denn ich will dich in die Ferne zu den Heiden senden. Also, Gott kommt zu Paulus, sagt, hau ab aus Jerusalem und geh in die Ferne, geh zu den Heiden. Paulus, aber du weißt ja, dass ich hier ein absolutes Zeugnis bin. So, die kennen mich, die wissen genau, wo ich dabei war. So, Gott, hau ab hier und geh zu den Heiden. Ne? Und kennt ihr das? Ich kenne das von mir. So, mein Herz wird verändert, bis ich ein Opa bin oder bis Jesus mich nach Hause holt. Ne? So, aber das ist so, ne? So die wirf die Perlen nicht vor die Säue. Das war damals das Sprichwort. Ne? Die Säue, das sind wir, die Heiden. Die Perlen ist Gottes Wort. So ein viele Christen sagen das heute noch. Ah, die Perlen wirf nicht vor die Säue. Das ist eigentlich böse, ne? So ein, aber ist egal. So ein, aber kennst du das? So ein, oh, ich hab's in meinem Bekanntenkreis, das ist so ein netter Mensch. Ne? Der könnte fast Christ sein, besser als jeder Antichrist. So ein, oh, lass uns beten, so ein, ne? Lass uns beten für den, dass, so ein, dass ich mehr erzählen kann, ich dort schon was erzählen. So ein, ne? Wo du Hingabe hast und Zeit opferst oder Geld opferst oder einen Termin absagst und einfach dort zu sein und du erzählst, ne? Ist klar, weil du betest dafür, Gott macht Türen auf und du kannst reden. Ne? So ein. Und du gibst dich dafür rein und du bringst die ganze Gemeinde zusammen, dass die alle beten, so, weil du so auf dem Herzen hast, diese Person, so ein toller Mensch, wenn der Christ wäre, das wäre absolutes Zeugnis. Ne? So ein, aber die Leute hier in der Ecke, die da stehen, ne, total besoffen und stinken und oder mit welcher Personengruppe du auch Probleme hast, so ein, weißt du, da gehst du dran vorbei. Ne? So, da hast du nicht dieses Feuer. Ich möchte erzählen, so ein, oh Herr, mach die Tür auf, dass ich da ran kann. So, und ich möchte, dass, die brauchen echt einen Arzt. So, und ich möchte, dass die sauber werden, dass du die sauber machst. Ich möchte, dass du ihr Leben veränderst. Oh Mann, ich habe heute, da sind zwei Leute, die stehen da immer total besoffen. So, und ich kenne die. So, und jeden Tag laufe ich dran vorbei. Hey Gemeinde, wir müssen beten, dass die irgendwie hier reinkommen. So, die brauchen echt einen Arzt, ein neues Leben. Ne? So, die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass die zum Glauben kommen. Ja, nicht immer. So, aber könnte sein, weil die kaum selbstgerecht sind. Die wissen, dass sie am Arsch sind. So. Die wissen, dass sie für die Allgemeinheit Säue sind. Ne? Wenn da jemand ankommt und sie streichelt und sagt so, hey, du bist keine Sau, so, das sind meistens die, wo es irgendwie im Herzen reinkommt. So, aber auch nicht immer. Das ist aber auch dieses Herz halt, ne, so dass man so eine bestimmte Gruppe hat, so ein. Und die anderen übersieht. Zum Beispiel letztens, ich gehe durch den Park, es war Nacht, so ein, zwei Touris, die hier in dieser Pension gewohnt haben, weiß ich daher, weil sie dort rauskamen. Ne? Und ich war gerade da und die lachen so und keine Ahnung, und ich dann strick zurück, weil ich so neugierig bin und gucke so zwischen die Bäume, was die machen. Da war ein kleiner Igel. Ne? Und die lachen sich da krank, waren noch schon ziemlich betrunken und stupsen so an den Igel immer rum und stänkern und so, und der eine nimmt ihn dann irgendwann mal hoch und ich wurde schon total sauer, ne, dieser arme Igel, so, und nehmen den hoch so und tragen den in ihre Pension rein, um irgendjemand zu ärgern, ne, so, und ich fange an, für den Igel zu beten, so, was denn, dann stupst mich Gott so an und sagt so, hey, was hast du denn gerade gemacht? Ne? So, und ich habe gemerkt, so, Mann, das ist total, total verdreht. Ne? So, dieser Igel war mir kostbarer in dem Moment als diese zwei Menschen. Ne? Ich hätte lieber beten sollen, dass Gott irgendwie eine Tür aufmacht. Ich hätte vielleicht einfach beten sollen, Herr, soll ich jetzt hingehen? Soll ich mit denen über dich reden? So, oder soll ich einfach hingehen, den Igel retten? Vielleicht willst du das benutzen. So ein, hast du irgendwas vor? So ein, warum ich gerade jetzt um die Zeit genau an dem Ort bin, wo die zwei sind? So. Weißt du, anstatt für die zu beten und zu sehen, dass sie halt einen Arzt brauchen. Ne? So, Gott sorgt für den Igel. Und wenn er dort stirbt, weil er irgendwas, so, dann ist es in Ordnung. So muss es sein. Ne? So, Gott kennt doch unser Außeneingang. So, weißt du, aber ich glaube nicht, dass ich da war an der Stelle, um für den Igel zu beten. So, weißt du, das ist mir klar geworden, oh Mann, so, und das ist so verdreht. Ne? So ein. Aber das ist genau das Gleiche hier. Ne? So ein. Es ist so wichtig, dass wir echt dranbleiben, so, dass wir jeden Tag irgendwie Zeit finden, Zeit nehmen. Und ich kenne das, so, und ich weiß, was Stress ist, und ich weiß, was ein hartes Herz ist, so, aber es hat nur was mit nicht genug Liebe zu tun. So, und ich kann immer Zeit für meine Frau finden. Ich sollte jeden Tag Zeit für meine Frau finden. Aber wenn ich keine Liebe habe, suche ich auch keine Zeit. Ist ganz klar, ne? Und ich meine, so sehr ich mich bemühe, ich kann nicht mehr Liebe produzieren. Ich bin keine Liebesproduziermaschine. Ne? Aber was ich tun kann, ist der nächste Schritt. So, um mich bemühen. So, weißt du, einen Schritt tun in die Richtung. So, und klar kostet das was. So, aber das ist Liebe. Ne? So, und ich merke einfach so, ich brauche Gott jeden Tag. So, und ansonsten bin ich einfach nicht richtig. So, und ich fühle mich auch nicht richtig. Ne? So. Und ich danke Gott, dass er auch, wenn unser Herz falsch ist und wir aus falschen Motiven irgendwie sowas tun, sodass er trotzdem gerecht bleibt und alles dreht und alles in seiner Hand behält. Wenn wir es aus seiner Hand nehmen, dass er es sich zurückholt, wenn es wichtig ist. Das ist aber, auch diese Glaubensschritte sind super wichtig. So, die Frage ist halt, will ich meine Frau lieben oder nicht? Wenn ich mich dafür entscheide, ja, dann bin ich auch glücklich mit meiner Frau. So, wenn es mir zu anstrengend ist, dann habe ich mich schon entschieden, sie nicht zu lieben zu wollen. Und dann bin ich auch nicht glücklich. Also mit Gott ist es genauso. So, entscheide ich mich für einen Tag mit ihm oder für einen Tag nicht. So, sie hörten ihn aber zu, bis zu dieser Stelle, bis zu diesem Wort. Und dann erhoben sie ihre Stimme und sie sprachen hinweg mit einem solchen von der Erde, denn es darf nicht sein, dass er am Leben bleibt. Ne? Dieses Wort, der Schöpfer von allem, der Schöpfer, der sich die Juden als sein Volk ausgesucht hat, so ein, der möchte alle Menschen auf der Welt erretten. Ne? So, der möchte alle zu seinem Leib hinzufügen. So, und der hat jetzt nicht nur die Juden erwählt, sondern uns alle. So, das ist zu viel. So, so ist unser Gott nicht. Und so wollen wir unseren Gott auch nicht. So, der muss sterben. Als sie aber schrien und die Kleider von sich warfen und Staub in die Luft schleuderten, da ließ der Befehlshaber ihn in die Kaserne führen und befahl, ihn unter Geiselhieben zu verhören und zu erfahren, aus welchem Grund sie derart über ihn schrien. Als man ihn aber mit den Riemen festband, da sprach Paulus zu dem Hauptmann, der dabei stand: Ist es euch erlaubt, einen Römer zu geißeln? Also Paulus, letzter Triumph. Nee, nicht Triumph, Trumpf. Ne? So, weil damals, wenn jemand unerlaubt einfach einen Römer geschlagen hat, dann war das Todesstrafe, auch wenn das ein Hauptmann war. Es war wurscht. Einen Römer zu geißeln und dazu noch ohne Urteil. Als ob man das hörte, da ging er hin, meldete es dem Befehlshaber und sprach: Oh nee, habt Acht, was du tun willst, denn dieser Mensch ist ein Römer. Und da kam der Befehlshaber herzu und er sprach zu ihm: Ja, sag mir, bist du ein Römer? Er antwortete: Ja. Und der Befehlshaber erwiderte: Also ich habe dieses Bürgerrecht für eine richtig große Summe erworben. Paulus sprach: Tja, und ich bin dagegen sogar darin geboren. Ups. Damals konntest du das Römer, konntest du dieses, Römerrecht? Nee, nicht Römerrecht, Nationalität kaufen. Entweder, wenn du viel Geld hattest, dann durftest du Römer werden. Oder wenn du irgendwas Großes für Rom getan hast, dann war das so ein Ehrentitel, wurdest du Römer. So ein Theologen glauben, dass Paulus ein paar Jude war, aber irgendwas Tolles getan hat. Der war auch Hauptmann, ist ja auch egal. So ein, und dritte Möglichkeit, du bist als Römer geboren. Ne? So ein, aber der hat hier ein echtes Problem. So ein, sogleich ließen die, welche ihn gewaltsam verhören wollten, von ihm ab. Und auch der Befehlshaber fürchtete sich, nachdem er erfahren hatte, dass er ein Römer war und weil er ihn hatte fesseln lassen. Da er aber mit Gewissheit erfahren wollte, weshalb er von den Juden angeklagt wurde, ließ er ihm am folgenden Tag die Fesseln abnehmen und befahl, den obersten Priestern samt ihrem ganzen hohen Rat zukommen, und er führte Paulus hinab und stellte ihn vor sie. Also nächste Woche wird es nochmal richtig spannend. Paulus vom hohen Rat. Aber kurz und knacksch, zusammengefasst in einem Satz. Sei froh mit dem Hier und Jetzt. So, und halt dich im Hier und Jetzt an Gott. So, was denn? Ich habe heute Morgen einfach mal so grob immer Bibel aufgeschlagen, mache ich ab und zu mal, wenn ich Langeweile habe. So, und lese einfach mal und schlag weiter, lese einen weiteren Vers, schlag weiter, lese einen anderen Vers. Und es war cool, so, weil Gott mich da durch Verse geführt hat, die mir irgendwie einen Blick zurückgeholt haben, so zu was ich schon tausendmal gelesen habe, was Gott mir mehr als tausendmal immer wieder sagen gesagt hat durch seinen Geist. Ne? Sondern aber es ist total erfrischend, wenn man es von Neuem einfach liest. Irgendwie brauche ich jeden Tag so eine Erinnerung. So, um meinen Blick zu halten, um nicht abzuschweifen. Dann ist es mir wurscht, ob mein Auto einen Platten hat. Dann ist es mir auch egal, ob wir irgendwann kein Geld mehr kriegen. So, dann ist es mir auch egal, ob ich einfach immer wieder hinfalle und so irgendwie keine Veränderung sehe. Dann wird es mir auch total egal, ob hier Massenleute sitzen oder gar keine. Dann wird es mir sogar egal, ob Gott sagt, hau ab und geh dorthin. So, weißt du, dann kommt irgendwie so ein Friede rein. Ne? So eine Sicherheit. Dass ich genau in dem Schritt, in dem ich gerade bin, genau richtig bin. Einfach nur, weil ich da bin, wo Gott mich haben will. Ne? So. Und dass der nächste Schritt, selbst wenn ich nicht verstehe, kommen wird und mich weiterführt. So es irgendwann einen Sinn macht. Weißt du? Wer die Liebe verlässt, dem bleibt nur noch Glaube. So, aber Glaube ohne Liebe ist tot. So, weil du kannst ein richtig intelligenter, toller Christ sein und viel erfahren haben mit Gott, aber wenn du die Liebe verlässt, diese Leidenschaften, diesen Drang, diesen Ehrgeiz irgendwie ihn zu suchen, dann bist du ja nicht besser als der Hohe Rat. Ne? So, als die Juden, die da sind, nur geblendet sind von allem, was der Feind ihnen sagt. So, obwohl es überhaupt keinen Beweis dafür gibt. Und ich möchte klar sehen können, ich möchte ein echtes Herz haben. So, und ich will lieber wieder aufhören, ein Zahntechniker sein und mehr nicht. So, als ein Pastor ohne Beziehung mit Jesus. So. Und Herr, ich bitte dich, dass du zeigst, wann wir für dich arbeiten und wann wir am richtigen Ort sind und zur richtigen Zeit und nur das tun, was du willst. Ich bitte dich, dass du uns zeigst, wann unser Herz hart ist und wir einfach nur noch laufen, weil wir gelernt haben, dass man so laufen muss. So. Ich bitte dich, dass du uns offenbarst, wenn unsere Gebete nur noch dann sind, wenn wir beten müssen, nur noch das sind, was man schon gebetet hat oder gehört hat. Ich bitte dich, dass du uns zeigst, wenn unser Herz einfach kalt ist und wir einfach keinen Frieden mehr finden in dir. Ich bitte dich, dass du uns offenbarst, jedes Mal aufs Neue, dass du aber ganz nah bist. Dass wir überhaupt nichts machen können, um dir würde näher zu kommen, außer wieder auf dich zu sehen. Und ich bitte dich, dass du uns zufrieden machst mit dir, dass wir nicht in diesem Weltlauf hier gefangen sind. Ich bitte dich, dass unser Leben Lobpreis wird. Ich danke, dass du veränderst und uns formst und eine Menge vorhast. Und ich bitte dich, dass du uns erfrischt und uns begegnest immer wieder aufs Neue. Und ich danke dir für die Zeit, wenn es laut ist um einen, dass du die Ruhe bist in den Momenten. Und es tut mir leid, wenn ich dann nicht zu dir komme. Aber ich danke dir, wenn du mich zu dir ziehst und ich merke, dass gar nicht so laut ist, wie sie es anhört. Und ich bitte dich, dass du die Zeit jetzt hier nach dem Gottesdienst noch segnest und dass du echt viel tust. Danke dir. Amen.